meine lieben Freunde, seid mir an diesem Sonntagnachmittagabend ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Für alle Menschen, die sich nach meinem Wohlbefinden erkundigt haben, erstens mal, ihr seid entzückend, zweitens mal ist der Knödel heute wirklich um vieles weniger geworden, das freut mich sehr. Und dafür tut er weh, aber ich rechne das und das heilt jetzt, diese Kiefer-OP scheint auszuheilen und das ist ja cool. Das heißt, ich konnte wieder mit mehr Schwung was lernen, weil das einfach so ist, wenn ich irgendwie Zeit habe, versuche ich was zu lernen. Und mir ist immer wieder aufgefallen in letzter Zeit, dass es so Berichte gibt über die Chinesen und Wahnsinn, jetzt haben schon zwei Flugzeugträger und einen dritten wollen sie jetzt bauen und der ist ganz, ganz was Neues. Also das ist ein richtiger Flugzeugträger, wie es an sich nur die Amerikaner haben, so einen flach, nicht so einer, der für diese senkrecht startet, die so eine leichte Schanze vorne haben, mit elektromagnetischer Beschleunigung und die Chinesen und der Wahnsinn und deren Marine und das ist der nächste Weltkrieg. Und wie uns ja nette Menschen versichert haben, ist der Chinese ja sowieso was ganz was Gefährliches, weil Corona hat er ja auch absichtlich auf uns losgelassen. Ja, es ist ganz furchtbar, aber beschäftigen wir uns doch ein bisschen damit. Und es gibt aber auch eine Frage, eine theologische Frage dahinter, die kommt am Schluss. Somit nun herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Die Geschichte Chinas ist sehr langwierig. Sie ist interessanterweise bei weitem nicht so lang wie die zum Beispiel Ägyptens oder Mesopotamiens. Viel kürzer. Lesen Sie einfach Wikipedia, gute Artikel. Was uns interessiert, ist eher die jüngere Geschichte Chinas, nämlich ab dem 18. Jahrhundert. Also 1700 irgendwas war eine tolle Zeit für China. Es hat keine internen Bürgerkriege gegeben, was, wenn man bedenkt, wie gigantisch groß dieses Land ist, eine Leistung ist, weil immer irgendwer sagt, nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, was nebenbemerkt auch einen Grund hat, wir sagen immer Chinesisch, die Chinesen reden Chinesisch, das tun sie, allerdings ist es extrem schwierig oder war zu dieser Zeit extrem schwierig, dass sich ein Menschen aus dem Norden, also zum Beispiel jemand aus Peking, heißt übersetzt die nördliche Hauptstadt, mit jemandem aus dem Süden, sagen wir Shanghai oder Canton, verständigt. Also ich habe da mal was gehört, das ist sehr spannend, wie der gleiche Satz in Mandarin-Chinesisch, dass das Nördliche ausgesprochen wird und im Südlichen Kantonesisch. Also ich persönlich habe da nicht einmal ansatzweise irgendeine Ähnlichkeit erkannt. Das Land ist einfach gigantisch. Aber 1700 irgendwas, sprich im 18. Jahrhundert, hatten die eine voll coole Zeit. Sie hatten gerade einmal einen Dynastiewechsel hinter sich. Regiert haben die Mandschu aus dem Norden, aus der Mandschurei. Und so ein bisschen stückweise, witzigerweise wie in Europa in dieser Zeit, so ein bisschen aufgeklärter Absolutismus. Und China hatte eine Wirtschaftsleistung, die mindestens so groß war wie die von Europa in der gleichen Zeit. In dieser Zeit begann nun etwas sehr Spannendes, nämlich der Chinahandel. Also der Chinahandel beginnt schon 1600, aber noch sehr, sehr, sehr klein, auch weil die Schiffe, da warst du wirklich froh, wenn du von Europa bis China kommen bist, du musst ja unten um den Kap Horn, Blödsinn gehabt der guten Hoffnung. Es gibt ja noch keinen Suezkanal und das Ganze, wenn das Schiff endlich da war, das hat schon dauert, das muss man mal sagen. 1700 irgendwas verändert sich das, die Schiffe werden immer besser und besser, immer schneller und es wird immer mehr aus China exportiert. China ist der Exportweltmeister der Welt und verdient gut. Gegen Ende dieses 18. Jahrhunderts gigantisch, wirklich gigantisch, weil was zunächst einmal absolute Luxusprodukte sind, nämlich Tee, Seide und Porzellan, vor allen Dingen der Tee wird zu einem Alltagsgegenstand und gerade die englische Bevölkerung besteht darauf, ihren Tee trinken zu können. So wichtig, dass die englische Regierung der Ostindien-Kompanie vorschreibt, sie muss ihm einen Jahresbedarf Englands an Tee als strategische Reserve, immer die gleichen Begriffe, heutzutage Erdöl und Erdgas, als strategische Reserve vorhalten. Nun, China geht's gut, richtig gut. Die verdienen sich blöd, vor allen Dingen am Tee, aber auch an Porzellan und Seide. Und das heißt auf gut Deutsch, die europäischen Staaten, auch Nordamerika, zahlen wie blöd. Und es kommt zu einem großen, großen Abfluss von Vermögen aus den europäischen Staaten, vor allen Dingen aus England wegen Tee, nach China. Und das ist ein unbefriedigender Zustand. Vor allen Dingen können die Europäer schon etwas, was die Chinesen nicht können. Erstens mal hauen sie sie langsam auf die Ebene der industriellen Revolution, James Watt, Dampfmaschine und so weiter und so fort. Das breitet sich langsam aus. Und zweitens können sie etwas, was die Chinesen absolut nicht können, nämlich Wirtschaftsmathematik. Die haben schon etwas wie eine Handelsbilanzerstellung und sehen, dass sie ein gigantisches Defizit haben. Und die wissen, das tut unserer Wirtschaft nicht gut, wenn unsere Währungsreserven dauernd Richtung China abfließen. Jetzt ist die Frage, was kann man tun? Was kann man jetzt tun? Und das ist blöd, weiß man nicht. Was wollen die Chinesen? Die Chinesen wollen nichts. Weil die Chinesen der trolligen Ansicht sind, sie sind also das Zentrum der Welt, vor allem der chinesische Kaiser, der Platz des himmlischen Friedens, heißt der Nabel der Welt. Und da drüben gibt es auch irgendwelche Barbaren, aber das ist uns eigentlich komplett wurscht. Wir wollen auch mit denen nichts zu tun haben. Ganz eine wichtige Geschichte. Und die Engländer machen jetzt ganz was Witziges. Sie schicken da eine Geschenkdelegation hin und schenken dem chinesischen Kaiser alle möglichen High-Tech-Produkte, ein Planetarium, ein Teleskop und technische Dinge. Der chinesische Kaiser lässt sich daraufhin beim englischen König bedanken und sagt, super, dass du dich mir unterwirfst und mir Tributgaben schickst, aber ich würde dich nicht als Untertanen haben, weil du bist eben Barbar von irgendwoher und mit denen wollen wir eigentlich nichts tun haben. Also so brutal ist es nicht formuliert, läuft aber am Schluss darauf hinaus. Die kommen nicht einmal auf die Idee, sich das genauer anzuschauen, was das eigentlich ist. Und sagen, sie sind sich selbst genug, weil sie verdienen sich ja blöd. Nun, was hat England, nebenbemerkt auch Portugal, was die Chinesen nicht haben, aber vielleicht gerne hätten? Und die Antwort lautet Opium. Und dieses Opium wird also in Bengalen, in Indien, wirklich großmaßstäbig produziert unter Leitung der Ostindien-Kompanie, und das möchte man gerne den Chinesen verkaufen. Die Chinesen kennen das schon sehr lang, das Opium, haben es immer wieder als Schmerzmittel eingesetzt und sind aber sehr, sehr zurückhaltend als Rauschmittel, weil sie sagen, wir wissen schon, das geht daneben. Nun, was ihnen nun anderes ist, ist, dass es, wie vorhin schon erwähnt, die Chinesen eine Sache nicht können, nämlich Wirtschaftsmathematik. Und deswegen kommen sie in Schlingen. Wir sind im 19. Jahrhundert, sie kommen gewaltig in Schlingen. Sie verlangen nämlich noch immer Silberbezahlung. Lesen Sie den Rest, Artikel 1. Opiumkrieg auf Wikipedia durch. Das führt zu immer größeren Problemen. Es gibt am Weltmarkt immer weniger Silber. Die Silberminen in Südamerika unter habsburgischer Herrschaft brechen ein, weil es einfach auch nicht mehr unter habsburgischer Herrschaft ist, sondern die ganzen Staaten werden selbstständig. Teilweise sind die größten Minen auch erschöpft. Es kommt zu großen, großen Problemen. die Steuerlast für den Durchschnittschinesen, auch dem ärmsten Bauern, aufgrund der eigenartigen Umrechnung von Silber in Kupfergeld steigt um mindestens auf 150% an. Es gibt alle möglichen Unwetter und Umweltereignisse, die sehr ungut sind. Und das China beginnt immer größere Probleme zu haben. Es ist vollkommen im Mittelalter stehen geblieben. Erste Reformversuche sind gleich mal abgeblockt worden. Die machen immer noch auf Konfuzianismus, auf Beamtenprüfungen aus der chinesischen Literatur, kein Mathematiker, gar nichts. Das heißt, auch ihr Beamtenstaat funktioniert irgendwie nicht mehr, so wie er zur Blütezeit funktioniert hat. Die Mandschu-Dynastie wird auch immer schwächer. Also die Mandschus waren ganz, ganz wilde Krieger. Diese Kriege werden also zu erblichen Sachen, also dass du irgendwie Offizier bist, ist ein Erbposten, wirst sehr gut bezahlt. Es gibt aber keine Militärakademie, keine militärische Ausbildung. Das heißt, die meisten Offiziere haben also mit dem Militär eigentlich gar nichts zu tun. Die verdienen nur sehr gut als Staatsposten. Und wenn es was Tolles gibt, dann gibt es portugiesische Gewehre, Entwicklungsstand ungefähr 1600. Jetzt sagen also die Engländer, wollen also unbedingt Opium exportieren, treffen auf eine Gesellschaft, die verarmt ist, auf Bauern, die landlos geworden sind, auf eine Gesellschaft, wo es wirtschaftlich überall kracht und das Opium wird gerne genommen, um sich zu betäuben. Nur die Chinesen sagen nur immer, ja, mit den Europäern wollen wir nichts zu tun haben, haben ganz, ganz, ganz strenge Handelsbeschränkungen. Das heißt, jetzt passiert was ganz Einfaches, der erste Opiumkrieg. Dieser erste Opiumkrieg, sagen wir 1840, erzwingt jetzt die Öffnung von allen möglichen Häfen. 14 Jahre später gibt es den zweiten Opiumkrieg, der jetzt wirklich eine riesige Veränderung nach sich zieht, und zwar: Erstens mal dürfen die Europäer, vor allen Dingen die Engländer und die Franzosen, also auch weit im Land drinnen Handel betreiben. Zweitens einmal sind Europäer, alle Europäer, die in China herumlaufen, exterritorial. Das chinesische Rechts- und System hat keine wie immer gearteten Handhabe gegen Europäer und die christliche Mission wird zugelassen. Das Ganze ist ein Schock für China. Also sie war nur immer der Ansicht, sie sind der Nabel der Welt und höchst entwickelt und so weiter und so fort. Und plötzlich kommen Leute daher mit sehr, sehr viel schneller schießenden Gewehren, die über eine sehr viel größere Distanz schießen. Es kommen Kriegsschiffe daher, die 100 Kanonen haben, die in schneller Kadenz schießen können, im Unterschied zu ihren Dschunken, die maximal 6 Kanonen haben, die allesamt aus einem schlechten Kupfer oder Messing gefertigt sind, die eh gerne mal explodieren beim Schießen. Und ein ganz kleiner Trupp von ein paar tausend Soldaten im zweiten Opiumkrieg marschiert bis Peking und die chinesische Armee kann dem eigentlich nichts entgegensetzen. Ein totaler Schock. Und dann kommt auch noch diese fremde Religion, die an den Grundfesten rührt, weil der Konfuzianismus ja ein Gesellschaftskonzept ist. Das darf man nicht vergessen. Jetzt gibt es da plötzlich Christen, die sich nicht mehr daran halten, was ihnen die Ahnen gesagt haben, der Ahnenverehrung, sondern sagen, da probieren wir was Neues aus. Und das geht gar nicht. Das ist ein absoluter Kulturschock. Das heißt, die Europäer verkaufen frisch fröhliche Opium und werden dadurch nicht wirklich reich, aber zumindest das Handelsbilanzdefizit ist ausgeglichen. Ein bisschen Geld gewinnt England gerade und Frankreich, das sehr, sehr intensiv da in dem Handel drinnen ist, gerade wegen der Indochina-Geschichten, also Vietnam, Laos, Kambodscha. Gewinnen die durchaus und haben Geld und passt für sie. In diesem zerfallenden Staat wo es immer mehrere Wolken gibt, immer mehr Eigenartigkeiten auftauchen, kommt es dann zur Explosion des Boxeraufstandes im Jahr 1900. Boxeraufstand deswegen, da gab es so eine eigenartige Sekte, die so irgendwie so Kampfsportler waren, was damals nämlich in China bereits verboten war, so Kampfsportgeschichten, Karate und solche Scherze, halt ich weiß, Karate ist japanischer Wurscht, die witzigerweise der Ansicht sind, sie können von westlichen Kugeln nicht verletzt werden und westliche Explosionskörper tun ihnen auch nichts. Und da kommt es zu einem Aufstand, und dieser Aufstand richtet sich gegen die Europäer. Und unter den Europäern, die am leichtesten zu erschlagen waren, waren natürlich die Missionare, weil die im Allgemeinen nicht bewaffnet sind, weit verstreut irgendwo in China waren. Die werden also ganz ordentlich umgebracht und ihre Familien. Und dann, wenn wir schon dabei sind, auch die christlich gewordenen Chinesen. Dieser Boxeraufstand ist eine schwierige, ganz, ganz schwierig zu beurteilende Geschichte. Er spielt sich ganz massiv auch in Peking selbst ab, durch die Belagerung des Botschaftsviertels. Botschaftsviertel ist aber diesmal noch richtig ernst gemeint. Also alle Botschaften sind aneinander liegend konzentriert. Die dürfen sich nicht irgendwo ein Haus in Peking kaufen, die Ausländer. Sondern da gibt es ein Areal, das für Ausländer sozusagen vorgesehen ist und in Ruhe ist. Diese Geschichte wird ziemlich brutal. Die Leute kämpfen da irgendwie ums Überleben. Ziemlich viele Christen, sowohl Missionare als auch chinesische Christen, flüchten dorthin. Und nun kommt es zur Intervention zum ersten Mal, also massive Beteiligung der USA. Und das geht jetzt nicht ganz so leicht, weil die Truppenbewegung sehr stark gestört wird, weil die Eisenbahnschienen sind gesprengt und demontiert und so weiter und so fort. Am Schluss geht das Ganze natürlich so aus, wie es ausgehen muss. Die, ja, wenn ich mich richtig erinnere, 20.000 Soldaten westlicher Nationen, wo sogar Österreich-Ungarn mitspielt. Natürlich das Deutsche Reich, ist ja klar. Das auch eigentlich der Auslöser in gewisser Weise ist, weil der deutsche Botschafter ermordet worden ist, ganz, ganz, ganz am Anfang der Belagerung. Der wollte sich zum Kaiser begeben, um da was auszuhandeln und ist auf der Straße ermordet worden. Das heißt, die westlichen Truppen erreichen natürlich irgendwann Peking. Und dort sehen wir jetzt etwas ganz, ganz Eigenartiges. Auf der einen Seite führen sich die Europäer dann in Peking wirklich auf. Es gibt ein Jahr lang dauernd Versteigerung von Raubgut. Das heißt, wenn Sie daheim noch eine sehr wertvolle Ming-Vase stehen haben, haben Sie keine schlechte Chance, dass die aus diesem Niederschlagung des Boxeraufstandes daherkommt. Und da dann irgendwie nach Europa gekommen ist, auch die Sammlungen in den diversen Museen Europas sind primär aus diesen Plünderungen zustande gekommen. Es wird auch der kaiserliche Paläste werden niedergebrannt und vernichtet. Und im Rahmen der Durchsuchung stellt sich dann was ganz Eigenartiges heraus, dass die Chinesen eigentlich Krupp-Geschütze und Mausergewehre gehabt hätten, diese aber im Depot drinnen hatten und nicht eingesetzt haben. Bis heute scheint es völlig unklar zu sein, was der Hintergrund ist. Entweder haben sie keine Leute gehabt, die wissen, wie man mit diesen modernen Waffen umgeht, oder sie wollten sie einfach nicht einsetzen, weil sie schlussendlich nicht wollten, dass die Botschafter wirklich umgebracht werden, weil sie sich schon gedacht haben, ui, was da daherkommen wird, wenn wir die umbringen, also tun wir das lieber nicht. Deswegen auch dieser eigenartige Begriff des Boxeraufstandes. Diese Boxer waren also diese Sektentypen, die glaubt haben, dass ihnen westliche Kugeln nichts anhaben können. Mit sehr, sehr, sehr kleiner Beteiligung der regulären chinesischen Armee. Aber die haben dann wirklich ordentlich die Christen massakriert. Sind die heute wieder von den Chinesen massakriert werden, nämlich die muslimischen Chinesen, da hier im Westen, Plätze im Nordwesten, dort wo jetzt diese riesigen Umerziehungslager sind und Zwangsarbeitslager und so weiter und so fort. Die haben sich da also besonders hervorgetan, nehmen dann auch die flüchtende kaiserliche Familie dort auf und beschützen sie. Damit ist die Sache dann wirklich erledigt, damit zerfällt China. Also die Siegermächte teilen sozusagen China auf in Einflusssphären, haben aber nie genug Leute dorthin geschickt, dass das also jetzt wirklich irgendeine Besetzung wäre, sondern es geht weiterhin einfach nur um den Handel. Der eine hat dort in dem Bezirk und so weiter und so fort das Handelsmonopol, der andere dort und so weiter und so fort. Irgendwann einmal kommt der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und jetzt haben wir das moderne China. Und dieses moderne China ist natürlich in einer ganz, ganz furchtbaren Situation drinnen. Erstens mal haben sie die ganze Zeit gelernt von den sogenannten ungleichen Verträgen. Also der erste ungleiche Vertrag war der nach dem ersten Opiumkrieg. Dann sind gleich ein paar andere gekommen, die immer mit Bedrohung gekommen sind. Also entweder ihr unterschreibt oder wir machen wieder einen Krieg. Dann natürlich wieder nach dem zweiten Opiumkrieg. Dann natürlich wieder nach dem Boxeraufstand, wo China absolut keine Mitsprache hatte. Denen hat man was vorgesetzt, die haben das unterschreiben müssen oder Ruhe war. Und die sind extrem davon geprägt. Und die möchten ganz gerne, das scheint also auch im chinesischen Geschichtsunterricht und Volksfernsehen und so weiter und so weiter ganz eine große Rolle zu spielen, nie mehr wieder ungleiche Verträge. Die Westler, ja, obwohl das eigenartig ist, weil die USA liegen ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, im Osten Chinas so gesehen, werden uns nie mehr wieder zu etwas zwingen. Und diese Flottenaufrüstung, die sie ganz massiv betreiben, dient offenkundig dazu, dass das, was sie aus der Lehre des 19. Jahrhunderts mitgenommen haben, wir müssen unsere Küste verteidigen können, sonst kommen wieder irgendwelche Leute, besetzen unsere Küstenstädte, fahren über die großen Flüsse hinauf und wir haben die wieder in Peking und sonst wo stehen. Eine einfache Reaktion zu sein auf das, was sie so schockiert hat. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein nationales Trauma, nennt sich das. Und sie scheinen jetzt so der Ansicht zu sein, da sie ja nur vom Welthandel leben, sind ja sozusagen die Fabrik der ganzen Welt geworden. Sie möchten diesen Meeresabschnitt zwischen der chinesischen Küste und Japan, Taiwan und den Philippinen, das möchten sie zu Mare Nostrum, zu unserem Meer erklären. Was eigentlich auch irgendwie verständlich ist, weil was dort in der Gegend rumfährt und da fahren unglaublich viele Schiffe. Sie können sich das im Internet anschauen, schaut wirklich toll aus. Also wie es dort zugeht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dieses ja noch so zugehen tut irgendwie rings um Europa. Also rings um Europa, ganz ehrlich gesagt, geht es noch viel Ärger zu. Ja, es sind noch viel mehr Schiffe unterwegs. Aber wir wären ja auch nicht so begeistert, wenn, was weiß ich, vor Rotterdam pausenlos chinesischer Flugzeugträger rumgurkt. Ja, also da würden sich die NATO-Staaten auch ziemlich aufregen. Und sie möchten halt diesen Bereich des chinesischen Meers oder japanischen Meers, möchten sie halt kontrollieren können und möchten da nicht, dass der Hinz und Kunz mit seinen Kriegsschiffen herumfährt. Ein verständlicher Punkt. Die Fragestellung ist nur eine völlig andere. Die Fragestellung ist absolut niemand, dass China ist absolut sicher. Aus dem einfachen Grund, niemand wird China angreifen von den westlichen Staaten, weil wir sonst keine iPhones mehr haben. Wir haben dann keine Sportschuhe mehr und keine Fernseher. Also unsere Zivilisation wird eh sofort zusammenbrechen, auf gut Deutsch. Das heißt, China braucht eigentlich keine Armee, weil es wird sie niemand angreifen, weil keiner wird das riskieren, dass der Welthandel noch mehr leidet als unter Corona. Das haben wir eh schon gesehen, wie diese Beeinträchtigung des Welthandels sich auf die hochentwickelten Staaten ausgewirkt hat. Das heißt, eigentlich brauchen sie es ja nicht. Nur sie glauben, sie brauchen es. Sie glauben, sie brauchen. Sie sind nicht offensiv in dem Bereich drinnen, sondern sie sagen, wir wollen nicht noch einmal die Opiumkriege und die ganzen Interventionen der europäischen und US-amerikanischen Koalitionen in China wollen wir nicht noch einmal erleben. Deswegen müssen wir unsere Küste verteidigen können und eben nicht nur also das Festland, sondern halt auch da so und so viele Seemeilen oder hunderte Seemeilen nach vorn, weil heutzutage die Flugzeuge halt so schnell fliegen und so weiter und so weiter und so fort. Wir wollen das nicht noch einmal. Und man könnte Ihnen jetzt natürlich eine Sache sagen, wir wollen das nicht noch einmal, ist ein Blödsinn. Aus dem einfachen Grund, weil es keiner tun wird, weil sonst bricht die Weltwirtschaft zusammen. Und jetzt wollte ich Sie was fragen, nachdem ich Ihnen, weil Sie merken, was für eine Lust ich an Geschichte habe, Sie fragen, wie schaut es mit Ihnen aus? Ne? So eine wesentliche Frage. Wie schaut es mit Ihnen aus? Wie oft in Ihrem Leben haben Sie schon gesagt, ich möchte das nicht noch einmal erleben? Also jetzt gibt es natürlich in sehr positiven Formen, was weiß ich, Sie haben sich schwer verkühlt, weil Sie viel zu leicht angezogen bei minus 10 Grad hinausgegangen sind, dann können Sie nachher sagen, ui, jetzt habe ich was gelernt, das nächste Mal ziehe ich mich wirklich warm an. Sie haben sich in Ihrem Leben oft gelernt, aber welche Dinge, die Sie einfach, ja, die einfach wurscht sind, die einfach nicht mehr passieren werden. Ja, das, wie oft haben Sie trotzdem gesagt, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Es kann ja sein, dass irgendwann einmal ein Dachziegel zum Beispiel runtergefallen ist und neben Ihnen oder in einiger Entfernung von Ihnen auch, das kocht ja gewaltig, am Gehsteig aufgeschlagen ist. Und dann ist halt die Fragestellung, was tun Sie damit? Sagen Sie jetzt, ich gehe nie mehr wieder auf die Straßen oder ich gehe nie mehr wieder durch die Straße oder ich schaue immer angstvoll, ist das jetzt ein modern gedecktes Gebäude oder ein altmodisch gedecktes Gebäude? Wie schaut das Gebäude aus, damit mir nichts am Kopf fällt? Was kennt man ja, was am Kopf fällt? Also es wird Ihnen nichts am Kopf fallen. Ja, das ist so unglaublich selten, dass wir das schlicht und ergreifend nicht nur. Es kann natürlich ganz leicht sein, dass wir uns auf sowas festfressen und sagen, das nie mehr wieder. Und sehen Sie, ich persönlich halte diesen Satz, das nie mehr wieder, für einen der gefährlichsten, den wir als Menschen überhaupt sagen können. Egal, was die Chinesen dort aufführen, wir werden es nicht verändern, aber wir können bei uns selbst verändern. Und zwar ganz, ganz klar und ganz, ganz einfach verändern, ob wir unterscheiden können zwischen dem, wo man wirklich aufpassen muss, oder den Dingen, die einfach vorbei sind und die für unser Leben deshalb keine Bedeutung mehr haben. Einen gesegneten Abend uns allen.